Valer Zarbadus 2017 beim Heidelberger Frühling mit einem sehr barocken Opus, nämlich das Stabat Mater von Pergolesi. Jetzt 2019 kommen Sie mit etwas völlig anderem. In der Programmankündigung heißt es Closer to Paradise, ganz nah schon am Paradies. Sie machen das mit einer jungen Band, Spark heißen die, der Funke, mit dem Zusatztitel Die klassische Band.
Also es geht hier um einen wildromantischen Streifzug durch verschiedene Epochen und Genres. Das Thema ist eigentlich das Verschmelzen von verschiedenen Welten. Also wir haben auf der einen Seite das Ich, auf der anderen Seite die Natur, Melos, Melancholie, es geht um die Liebe. Wir spielen Hits von Händel, Vivaldi, über Impressionisten wie Ravel, Erik Satie, sogar Minimal Music, Michael Nyman wird gespielt. Es entsteht eine Art Kaleidoskop. Je nachdem, wie man es umdreht, entstehen völlig neue Schattierungen und Spiegelungen dessen. Und ich glaube, Spark steht für diese unmittelbare Experimentierfreude und ich fühle mich dann so ein bisschen auch auf ihrer Ebene. Wir sind sehr gespannt drauf, weil wir zum ersten Mal miteinander ein Projekt machen werden. Und das natürlich bei so einem prestigiösen Festival anzubieten, glaube ich, kann was ganz Besonderes werden.
Spark besteht aus 5 Mitgliedern. Das sind 2 Blockflöten und ein normales Klaviertrio dazu. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass Sie die Hörerfahrung junger Menschen in Einklang bringen mit auch klassischer Musik. Die sind alle auch klassisch ausgebildet. Was ist da Ihr Part?
Ich werde ja singen. Dann ist es eigentlich relativ klar, was mein Part ist. Wir kommen ja, wie Sie schon gesagt haben, von der Klassik. Also das ist der Kern des Ganzen. Aber äußerlich, glaube ich, wirken wir ein bisschen anders. Es ist unaffektiert, das Ganze. Dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich eine Rockband ist. Und mein Part, ich habe sie damals nur als Gast erleben können und jetzt bin ich auch Part des ganzen Geschehens. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir, obwohl jetzt vielleicht mein Hauptmetier nicht unbedingt darin besteht, Crossover-Musik zu machen, aber nichtsdestotrotz teile ich, glaube ich, auch diese unmittelbare Experimentierfreude mit dem Ensemble. Und deswegen können wir, glaube ich, diese Stücke neu ausloten. Und das ist, glaube ich, der besondere Reiz des Programms.
Nehmen Sie da mit Ihre Erfahrung aus den Barockopern, wo Sie ja in den Arien auch relative Freiheiten haben. Sie können mit Ihrem eigenen Einfallsreichtum dann experimentieren. Und das wird da wahrscheinlich auch erwartet, dass Sie damit auch in den Ring gehen.
Genau. Also ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch in der barocken Kunst, dass man experimentiert, dass man variiert, improvisiert auch immer. Das ist, glaube ich, auch hier in dem Fall mit Spark genauso.
Ihr Hauptgeschäft ist eigentlich König zu sein oder großer Tragöde zu sein, Liebhaber zu sein auf sehr artifizielle Weise auf der Barockbühne. Nun kann man sagen, sie steigen herab.
Klar, also diese ganzen barocken Chiffren, die es gibt, das heißt, dass sich der König oder der Prinz oder der Liebhaber, wie Sie es auch schon gesagt haben, sich identifiziert mit dieser Musik. Das, glaube ich, hilft mir schon, also auch mit dieser barocken Gestik auf dieses neue Repertoire, welches wir zusammen einstudieren werden. Aber wir werden jetzt nicht grundlegend die Struktur der Stücke verändern. Also das bleibt schon alles gleich. Sie wissen ja, die Da Capo-Form der Arie, der Barock-Arie, immer A-Teil, B-Teil und dann das Da Capo. Es wird Arrangements geben dieser Stücke. Das heißt, ich werde jetzt nicht diese Da Capo-Form der barocken Arie verändern. Das werde ich nicht machen. Aber ich glaube schon, dass ich zum Beispiel im Da Capo-Teil versuchen werde, in einem eigenen Stil, sei es jetzt dem Stil, der vielleicht eher dem zeitgenössischen Geschmack näher zu kommen und auch freier zu improvisieren. Das heißt jetzt nicht nur mit in einer barocken Manier, sondern auch vielleicht eher in einer etwas poppigeren Manier. Warum nicht?
Wie bezeichnen Sie denn selber Ihre Stimmlage? Also das schwankt ja in den Beschreibungen zwischen Altus, Countertenor und so weiter. Gibt es da einen festgelegten Begriff?
Also bei mir persönlich würde ich den Begriff des Countertenors vorziehen, weil ganz einfach, beim Altus hat man immer so ein bisschen auch die Lage mit dem Kopf. Also Altus ist immer so das männliche Pendant zu der Altstimmlage der Frau. Dann gibt es noch andere Definitionen, wie zum Beispiel des männlichen Sopranisten oder männlichen Mezzosopranisten oder was auch immer. Wenn ich jetzt von der Lage spreche, dann würde ich sagen, bin ich ein männlicher Mezzosopranist. Aber von der Bezeichnung her bin ich ein Countertenor. Das eine bezeichnet eher die Lage, das andere die Technik. Und deswegen ist für mich so der Begriff des Countertenors immer der Allgegenwärtige.
Die Bewegung, will ich mal sagen, dass Männer countersingen, ist ja vielleicht seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Alfred Deller begonnen. Mhm. Dann kam in Deutschland Jochen Kowalski, der als erster da wirklich auf diese Stimme aufmerksam gemacht hat. Mittlerweile reden die Fachleute davon, dass das bereits die fünfte Lage ist, also Bass, Tenor, Alt und Sopran und Counter eben dazu. Es ist relativ normal geworden. Dieses Schaudern, was man am Anfang hatte, was macht der denn, was ist denn da los, das gibt's nicht mehr. Aber ein Schaudern gibt es dennoch, aber auf andere Art, weil man so berührt wird auch von dieser Stimmlage. Also es geht irgendwie was in einem vor, wenn man das hört.
Ich glaube, das Schaudern, das hat ein bisschen auch damit zu tun, man wird da mit allen Sinnen konfrontiert, wenn man einen Countertenor sieht und hört und spürt. Das heißt, von der Physiognomie her ist ja der Countertenor ein ganz normaler Mann, ganz normal ausgeprägt und also es hat nichts mehr mit dem Kastraten zu tun, man darf das nicht verwechseln. Früher wurden sie auch wirklich kastriert, der Kunst wegen. Heutzutage ist es ja wirklich nur die Technik, die es uns erlaubt, so hoch zu singen. Das heißt, von der Physiognomie her ein ganz normaler Mann, aber von der Gesangskunst ein hoher Falsettist. Und da prallen verschiedene Welten aufeinander. Das macht auch, glaube ich, ein bisschen diesen androgynen Touch aus. Und das, glaube ich, verursacht auch vielleicht so ein bisschen das Schaudern, das Kribbeln auf der Haut. Deswegen polarisiert es auch so sehr, weil entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Und man kann da sich nicht über die Technik streiten, man kann sich über den Geschmack streiten. Und diese Ästhetik bleibt nach wie vor ein Mysterium für alle, für die Zuhörer, aber auch genauso für die Auswirkenden. Und deswegen, glaube ich, ist das nach wie vor auch so was Spannendes.
Das Klangideal müsste ja sein, dass es möglichst natürlich klingt und in keiner Weise irgendwie gezwungen.
Genau. Deswegen muss jeder versuchen, seinen eigenen Stil, seinen eigenen Geschmack zu finden, seine Nische zu finden und das so authentisch und natürlich wirken zu lassen.
Wie weit würden Sie denn in der Musikgeschichte zu unserer Zeit kommen? Also gibt es eine Epoche, wo Sie sagen, ab hier kann ich das nicht mehr machen, da müsste ich eigentlich Normaltenor singen?
Also ich glaube nicht, dass man da jetzt bis in die Romantik vordringen kann. Das geht auch gar nicht, weil wie gesagt, da prallen Welten aufeinander. Also wenn wir nochmals in die Barockzeit zurückgehen, diese Verzierungskunst, dieses Improvisieren, immer dieses Ausgeschnörkelte, dieses, sag ich mal, Affektierte, dieses immer konvex-konkav, nie geradlinige, dann prallt es auf die Welt des Geniekultes in der Romantik. Man kann zwar schon bis Mitte des 19. Jahrhunderts eindringen in das Repertoire, aber eigentlich sind wir schon so ein bisschen die Grenzgänger. Also, sag ich mal, von Frühbarock bis zur zeitgenössischen Musik. Dazwischen gibt es ein größeres Loch, aber das Loch kann man auch ausfüllen, indem man zum Beispiel sich an das Liedrepertoire heranwagt, weil ich glaube, Schubert, Schumann und Co. könnte man auch heutzutage auch mit einem Countertenor machen. Das geht schon.
Aber es ist noch nicht so verbreitet.
Es ist nicht so verbreitet. Das hat eher jetzt mit der Ästhetik zu tun, des heutigen Publikums, dass man so ein bisschen festgefahren ist, sage ich mal, eine schöne Müllerin oder eine Dichterliebe halt mit dem Bariton zu hören, mit der Sopranistin zu hören. Das ist schon gewissermaßen konnotiert mit gewissen Stimmen. Und da ist es sehr schwierig, diese Tradition zu brechen.
Mich würde noch ein Blick in Ihr Privatleben interessieren. Sagen wir mal, Sie singen zu Hause unter der Dusche oder machen, putzen Ihre Schuhe oder was auch immer. Singen Sie dann Tenor?
Ja, Bariton. Ich bin ja auch mit dem Chor groß geworden. Und damals musste ich zwar Tenor singen, aber ich hatte keine Höhe und auch keine Tiefe als Bass. Aber was soll man da machen? Es gab keine Baritonstimme im Chor. Es gab nur den vierstimmigen Chor und ich durfte nicht bei den Frauen weitersingen. Das wäre komisch gewesen. Musste ich zum Tenor wechseln. Und da habe ich dann auch aus der Not eine Tugend gemacht und in der Höhe falsettiert. Das war auch so das erste Anzeichen, ich bin Countertenor. Also morgens höre ich mich ein bisschen tiefer an. Ich hatte gestern ein Konzert. Deswegen rutscht auch die Stimme so ein bisschen in den Keller. Also Herr Scholl hat das immer so nett formuliert. Man muss auch immer das Tier im Mann hören, auch als Countertenor. Und da muss man auch so ein bisschen auch in die Tiefe gehen, weil ansonsten läuft die andere Stimme. Wenn man nicht geerdet ist, dann muss man diese andere Stimme etwas auffangen, nicht wahr? Sonst läuft sie einem weg. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für die eigene Balance im Körper. Ja, aber ich würde eigentlich als Bariton singen, ja.
Wissenschaftlich untersucht ist diese Stimme. Die Hals-Nasen-Ohrenärzte können einem genau erklären, was da mit den Stimmbändern passiert. Ja. Im Unterschied eben zu jemandem, der Tenor oder Bariton singt.
Ja, also diese Technik des Countertenors ist ja nichts anderes als ein mit Randschwingung verstärkter Falsettgesang. Und das uns ermöglicht, in der Mezzosopranlage, in der Altlage, in der Sopranlage zu singen. Das heißt, es ist artifiziell so gesehen, weil die Randschwingung, die wird verstärkt, durch die Atmung natürlich bedingt auch.
Also die Randschwingung der Stimmbänder, die Ränder exakt, der Stimmbänder schwingen
exakt,
da.
Exakt, die schwingen verstärkt. Man darf das jetzt nicht verwechseln mit einem Sopran, wo eigentlich die kompletten Stimmbänder ausschwingen. Das heißt, bei uns handelt es sich hierbei nur um einen Randbereich, der stärker ausschwingt. Und natürlich hat man einen höheren Druck, den man überwinden muss. Und das wiederum birgt Risiken, weil man natürlich das auch sehr schnell überlasten kann, das Instrument. Das heißt, es muss immer gepflegt werden durch Atemtechniken, durch Gesangstechniken, durch all das, damit es diese Balance gibt zwischen Körper und Stimme. Wenn das alles nicht zusammenkommt, dann glaube ich, ist es gefährlich, dass man sich etwas wie ein Sportler etwas zu übernimmt und dann, dass man sein Instrument, ja,
schreddert.
Ja, genau.
Nicht
genau,
ganz. Genau. Anstrengender ist es wahrscheinlich als die üblichen Stimmlagen.
Wie soll ich sagen? Nicht anstrengender, aber es ist etwas, es muss immer gepflegt und gehegt werden, das Instrument. Zum Beispiel ein Barockinstrument. Also Sie haben auch die Darmsaiten, die sind auch etwas zarter besaitet. Und so ist es auch bei uns. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Vergleich. Die Stimmbänder reagieren ganz anders auch auf die Umweltfaktoren. Also man muss natürlich aufpassen, wo man sich aufhält, das Raumklima, genug Schlaf, Flüssigkeit und das alles ist natürlich für alle Sänger sehr wichtig und elementar, aber für uns umso mehr. Das heißt, ich kann das nicht machen, dass ich jetzt zum Beispiel eine Tour mache mit 10 Konzerten in 10 Tagen, das geht einfach nicht. Das kann man zwar als guter Sportler irgendwie machen, aber das kann ich als Contenter noch nicht machen, weil ich genau weiß, ich brauche immer diese Ruhephasen zwischen den Konzerten, damit sich diese Ränder, sage ich mal, dass sie sich komplett rekreieren können. Und wenn ich das nicht habe, dann leiert es aus und das ist wie eine ausgepresste Zitrone. Da ist kein Saft mehr drin. Das schwingt nicht mehr aus. Die Obertöne gehen abhanden und dann passiert genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Man hat den Eindruck, der Sänger quält sich, es ist gekünstelt, er leidet darunter und das ist, glaube ich, das Schlimmste, weil dann geht auch die Natürlichkeit abhanden.
Trotzdem sind Sie gut ausgebucht, wie man Ihrer Homepage entnehmen kann, bis Ende 2019. Die schönsten Opern überall in der Welt, wo es schön ist. Ja. Also das sind die besten Seiten, glaube ich, dann auch Ihres Berufs.
Das sind die besten Seiten, vor allem wenn man das Opernfach und das Konzertfach kombinieren kann, glaube ich. Also ich versuche sowohl als auch, das ist wie eine Art Speiseplan, ich versuche das so ausgewogen wie möglich zu gestalten. Manchmal funktioniert es besser, manchmal auch nicht. Also oftmals kann man sich ja das alles nicht aussuchen. Man ist froh, wenn man was bekommt. Aber zumindest versuche ich schon, auch in meiner Agenda immer zu schauen, dass dann gewisse Luftlöcher bleiben, dass ich mich dann auch entspannen kann, dass ich meinen Horizont erweitern kann, dass ich was komplett anderes mache, um auch wieder frisch ans Werk zu gehen.
Haben Sie irgendein Hobby, was Sie in diesen freien Tagen dann verfolgen?
Ich versuche sehr viel zu reisen auch. Also
das tun Sie sowieso durch den Beruf.
Genau. Nur leider bleibt dann oftmals nicht so viel Zeit für das eigentlich, also für die neue Kultur. Also man ist dann oft ein bisschen eingefangen, also oder festgefahren. Nee, aber ich gehe sehr gerne klettern, ich spiele gerne Billard. Ich habe auch früher sehr viel Schach gespielt, jetzt ein bisschen weniger, aber ich versuche es wieder ein bisschen aufzufrischen. Das macht mich auch sehr glücklich. Ich lese sehr gerne, wandern. Naja, das sind so ein paar Hobbys von mir, die ich auch gerne mache.